Die nächsten 2 Stunden sind ein besonderer Kaffeesatz, denn alles dreht sich um Bäume, alles dreht sich um Waldbäume. Und da ich da ganz alleine hier ein bisschen überfordert wäre, habe ich mir einfach jemanden dazugeholt, damit das alles leichter und verständlicher wird. Hallo Ulrich.
Hallo Marie.
Es geht um Bäume, es geht um Wald, das Thema ist dir nicht ganz fremd. Und deswegen bist du jetzt hier oder was soll das hier werden eigentlich?
Naja, ich bin hier, um so ein bisschen was zum Wald zu erzählen und dann auch die weiteren Gespräche noch dran teilzunehmen. Wir haben ja noch einen weiteren Gast und dann haben wir eine Dreierrunde.
Genau, ab um 8 kommt Uta Crispin, sie ist die Försterin vom Steiger und wird uns quasi direkt zu diesem Wald alle Fragen beantworten und wahrscheinlich noch einige mehr. Musik kommt dieses Mal, wir haben gesagt, wir suchen beide Musik aus und wenn ich hier die Liste so angucke, dann ist das, ich habe 4, du hast 100 Lieder und deswegen hören wir jetzt eins deiner 100 Lieder. Was hören wir denn?
Es geht ja heute um Wald und der Wald wurzelt in der Mutter Erde und es gibt einen sehr, sehr schönen Titel von Katrin Lemke mit ihrem Orchester Heliocentric Counterblast, der heißt einfach Mutter Erde.
Test, Test. Wow, es funktioniert. So, im Studio stehen kann ja jede. Aber vor einem Container zu sitzen mit schon fertig geschnitzten Möhrchen, das kann nicht jede. Ulrich, wie sind wir hierher gekommen?
Irgendwie teleportiert oder so, ich weiß es nicht.
Und Ulrich, wir sind nicht alleine, wer sitzt denn neben dir?
Neben mir sitzt jetzt Uta Crispin, das ist die Revierförsterin hier aus dem Steiger.
Hallo Uta, schön, dass du da bist.
Ja, also für mich ist das auch ein kleines Wunder hier. Da kommt man über diese Brücke da drüben gelaufen oder ich weiß gar nicht, wo ich genau hergekommen bin. Und auf einmal tut sich hier dieser Container auf und dann kommt man drumrum und dann sieht man so einen Blumenstrauß und Frühstück vorbereitet.
Oh,
das ist schon kurios. Sehr kurios.
Wir haben uns gerade spontan aufs Du geeinigt, weil das sonst zu kompliziert gewesen wäre, weil Ulrich und du, ihr kennt euch schon.
Genau, ja.
Aus dem Waldkontext.
Aus dem Waldkontext, ja.
So, und Ulrich, jetzt musst du nochmal das Geheimnis lüften. Ich habe vorhin nur gesagt, du kennst dich mit Wald aus. Warum denn?
Ja gut, weil ich Förster bin einfach.
Ach, also
Mensch. Ist eine ganz einfache Antwort mit 2 Silben.
Okay, wir wollen uns vom Groben ins Kleine herunterarbeiten. Und das Gröbste, was mir eingefallen ist, aber was ich tatsächlich auch mir überlegt habe, wann ist denn ein Wald? Also wie viele Bäume müssen nebeneinander stehen oder geht es gar nicht darum, Ulrich?
Also Wald ist nicht eine Frage von der Fläche. Sondern Wald ist dann, wenn die Bäume dazu geeignet sind, das typische Waldinnenklima entstehen zu lassen. Das unterscheidet halt den Wald von einer Parkwiese, wo halt alle 20 Meter mal ein Baum steht und schön aussieht.
Was ist denn ein Waldinnenklima?
Naja, wenn du mal bei einem stürmischen Tag dich aufs Feld stellst und dann in den angrenzenden Wald 20, 30 Meter reinläufst, dann weißt du, was Waldinnenklima ist. Da ist zum Beispiel Windstille, es ist Schatten am Boden durch die Blätter oder durch die Nadeln halt und die Luft im Wald ist eine ganz andere wie draußen.
Mhm.
Und dadurch definiert sich Wald. Also Wald ist nicht unbedingt, muss nicht mindestens 1 Hektar groß sein oder ein Fußballfeld oder was auch immer, sondern Wald ist einfach die Summe der Bäume, die ein Waldinnenklima erzeugen.
Mhm. Und wenn ich an Wald denke, denke ich, wenn ich jetzt hier nicht weit weg denke, schon an den Steiger oder so, oder ich denke an Wälder, die ich sonst früher öfter begangen habe, an Buchen, aber ich denke auch an diese Nadelwälder dann Richtung Süd. Was gibt es denn für Waldarten, beziehungsweise was ist denn so in Thüringen hier der typische Wald?
Ja, ein paar Zahlen, die kann ich natürlich nicht auswendig, die habe ich mir aus dem Internet besorgt. Uta, du kannst sie wahrscheinlich auch nicht auswendig, oder?
Nee, ich bin immer sehr dankbar, wenn jemand so Zettel dabei hat.
Und ich habe ja gerade eben schon mal den Hektar erwähnt, mit dem wir Förster meistens denken und rechnen, wenn es um Flächen geht. Ein Hektar, das sind 100 mal 100 Meter. Aber die Übersetzung kann man auch so machen, dass man in Fußballfelder umrechnet. Und die paar Zahlen, die ich jetzt erstmal sagen möchte, ist, in Thüringen gibt es 550.000 Hektar Wald. Das sind 770.000 Fußballfelder.
kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Okay, unheimlich viel. Sag mal, wie viel ist denn das? Ich habe irgendwo gelesen, wir haben in Deutschland ein Drittel Bewaldung.
Ja, so circa. Und das trifft, also sagen wir, diese Faustzahl, die trifft auch auf Thüringen zu. Also Thüringen insgesamt hat 1,6 Millionen Hektar Fläche und diese 550.000 ist ja fast nahezu ein Drittel ist mit Wald bestanden. Ein paar andere Zahlen aber noch ist die Gesamtzahl der Bäume. Da geht es natürlich um junge Bäume, alte, dicke, dünne, aber da wird geschätzt, laut der Bundeswaldinventur, die alle so und so viele Jahre gemacht wird, dass in Thüringen insgesamt, rat mal, wie viele Bäume wachsen, wie viel?
Ich weiß nicht, 1 Million? Wahrscheinlich ist das gar nicht.
Mal 330.
Ich dachte jetzt, ich sage schon eine große Zahl, aber während ich sie sprach, dachte ich, es ist wahrscheinlich noch viel mehr.
Genau, ja, ja. Und das Interessante am Wald ist natürlich das Holz, unter anderem das Holz. Und da gibt es rein an Zuwachs in Thüringen 6 Millionen Kubikmeter. Das ist natürlich schon ein Wort.
Das heißt, Bäume, wo das, also die aus Holz sind, die nachwachsen? Oder?
Ja, also sag mal, es wachsen nicht 6 Millionen Bäume nach, sondern dieser Holzzuwachs passiert ja an jedem Baumstamm.
Ja.
Und die Summe dieses Holzzuwachses sind halt diese 6 Millionen Kubikmeter pro Jahr.
Hm. Klingt jetzt viel, aber ist das viel oder was ist normal? Wie war es früher? Kannst du das mal so in Relation setzen?
Das ist, sage ich mal, schwierig jetzt zu beantworten, die Frage, wie es früher war. Das hängt hauptsächlich zusammen, mit welchen Baumarten ich Holz produziere. Hm. Es gibt ja welche, die wachsen langsamer und es gibt welche, die wachsen schneller. Also es ist der momentane Mix und die Baumartenzusammensetzung in Thüringen, die ist ja im Wandel begriffen, aber das ist natürlich ein langsamer Wandel. Denn Bäume, die kann man nicht einfach so austauschen.
Hm. Du hast jetzt so allgemeine Zahlen quasi über den Thüringer Wald genannt. Wir wollen eigentlich noch gar nicht zum Steiger kommen.
Das nee, habe ich doch gerade gedacht. Ich will, sag mal, was ich vielleicht noch sagen kann, bevor wir tatsächlich im Steiger dann einsteigen, zu den allgemeinen Zahlen gehören natürlich auch, sag ich mal, die Baumartenanteile. Und die sind im Thüringer Durchschnitt komplett anders wie im Steiger. In Thüringen haben wir ca. 40% Fichte. Die nächst stark vertretene Baumart ist dann die Buche mit 20%. Dann kommt die Kiefer mit 15% und schlussendlich die Eiche mit 7%. Die übrigen Prozentzahlen, es gibt sicherlich Hörer, die haben das jetzt aufaddiert. Du sicherlich auch, oder? Okay, aber die übrigen, es gibt noch, natürlich noch weitere Baumarten, da verteilen sich die restlichen Prozente
so
darauf dann. Genau.
Ich habe letztens mal irgendwann, gab es glaube ich auf dem MDR oder so im Fernsehen, eine Dokumentation über die Hohe Schrecke. Das ist irgendwie ein Waldgebiet oder so, auch mit in Thüringen, wo irgendwie der Wald zum Teil noch ganz alt ist, also urwaldähnliche, alte, seltene Pflanzen und Tierarten, die dann auch mit Projekten zum Teil geschützt werden sollen und wenig angefasst werden sollen. Wie ist denn das generell im Thüringer Wald oder im Thüringer Forst? Ich weiß gar nicht, wie ich die Frage richtig stellen soll, aber man hat ja einen Wald und könnte überlegen, okay, was mache ich mit dem? Ich räume jetzt hier mal ein bisschen auf, ich pflanze ein bisschen an oder ich lasse ihn, wie er ist. Wie ist da so die Herangehensweise?
Die Wälder, sage ich mal, in ganz Deutschland müssen eigentlich diese drei Waldfunktionen, die du jetzt da angeschnitten hast, erfüllen. Wir wollen das Holz nutzen, wir wollen die Erholung im Wald wahrnehmen und wir wollen auch die Schutzfunktion des Waldes wahrnehmen. Also Schutzfunktionen sind dann in dem Sinn die Produktion von Sauerstoff, die Luftreinhaltung, das Filtern des Wassers, also des Regenwassers, das dann wieder ins Grundwasser reinkommt. Das sind diese drei Funktionen und alle Wälder in Deutschland sollen diese Funktionen gewährleisten. Und eine Bewirtschaftung, ja oder nein, muss man dann im Einzelfall entscheiden, welche dieser drei Funktionen halt wie gewichtet werden soll. Wenn ich urwaldähnliche Strukturen erhalten möchte, kann ich natürlich nicht mit einer Motorsäge durchrennen und die alten Bäume fällen, das ist klar. Da lasse ich die zu Totholz werden, muss allerdings dann auch irgendwann mal halt den Wald für Besucher sperren, weil es dann einfach irgendwann mal zu gefährlich wird, wenn man unter den Bäumen durchläuft.
Wenn es jetzt keine Menschen geben würde, wäre eigentlich dann hier überall Wald?
schwierige Frage, weil es im Thüringer Becken so wenig regnet, dass dort vielleicht schon eine Steppenlandschaft entstehen würde.
Also wirklich?
Thüringer Becken.
Also und es regnet nicht nur wenig, weil wir Klimawandel machen?
Im Thüringer Becken regnet es immer schon wenig. Deswegen konnten auch dort diese wahnsinnig tollen Schwarzerdeböden entstehen über die Jahrtausende. Das funktioniert nur, wenn nicht zu viel Niederschlag da ist. Dass das zu viel Niederschlag bedeutet auch, dass sich der ganze Humus wieder abbauen würde. Und eine Humusakkumulation im Boden findet dann nur statt, wenn halt weniger Niederschlag da ist. Also das heißt, dieses Modell, das nennt sich potenzielle natürliche Vegetation, das heißt also die Vegetation, die sich einstellen würde, wenn der Mensch weg wäre, da gibt es unterschiedliche Modelle natürlich. Und eines dieser Modelle sieht vor, dass halt im Thüringer Becken tatsächlich eine Steppenlandschaft entstehen würde an trockenen Stellen. Ansonsten Thüringen 100% bewaldet.
Das wäre ja mal spannend zu erfahren, aber vielleicht auch nicht ganz so spannend. Weil, Paradoxon, wir könnten es nicht erfahren. Weil
wir müssen vorher verschwinden, das ist richtig. Ja.
Über mehr so die kulturelle Beziehung zum Wald wollen wir gleich noch sprechen. Ich habe noch eine Frage, die mir auch kam, als ich diesen Film über die hohe Schrecke gesehen hatte, wenn es überhaupt so hieß, doch ich glaube ja.
Ja, ja.
Da hatten sie so halt die verschiedenen Bereiche im Wald gezeigt und auch einen Menschen, der da irgendwie ziemlich viel Wald besitzt und wie der damit umgeht und sich einbringt in dieses Natur, das Projekt quasi mit schützenswert dazu erhalten, den Wald und so. Und da habe ich gedacht, hä, wie dem gehört Wald? Und dann dachte ich, ja klar, es gehören Leuten Wald, aber ich dachte immer, Wald gehört, also eigentlich ja niemanden, aber wenn, dann dem Staat. Wie ist das denn? Wem gehört denn der Wald?
Also Oder? Der Wald gehört irgendjemand, das ist klar. Und da habe ich natürlich auch ein paar Zahlen da. Das ist natürlich jetzt regional sehr stark unterschiedlich. Aber in Thüringen gehören 43% der Wälder Privatpersonen. 37% ist Landeswald, also der gehört im Freistaat Thüringen. Und dann gibt es noch ein bisschen Bundeswald und noch gibt noch Körperschaftswald, also der Wald, der den Kirchen gehört und der Gemeinden gehört. So ist die unbedingt so circa die Eigentumsverteilung.
Dann ist quasi Privateigentum an Wald gar nicht mal so der geringste Teil, sondern der größte.
Es ist in Thüringen der größte Teil, ja, genau. Das ist aber, sage ich mal, von Gebiet zu Gebiet ist das halt historisch bedingt, wer wem den Wald gehört. Und die letzten beiden großen Einschnitte eigentlich bei der Eigentumsverteilung im Wald. Das war einmal nach dem Zweiten Weltkrieg die Bodenreform. Da wurde ziemlich viel Wald neu verteilt. Und dann nach der Wiedervereinigung hat die BVVG volkseigenen Wald auch wieder privatisiert. Also das sind die zwei großen Schnitte eigentlich. Der dritte große Schnitt vielleicht im 20. Jahrhundert ist der nach dem Ende des Ersten Weltkriegs gewesen, als die ganzen Kleinstaaten, die Fürstentümer, ihr Eigentum verloren haben und dann daraus der Landeswald wurde.
Wenn ich mir überlege, wie wichtig der Wald ist für eben, du hast schon gesagt, für diese drei Hauptfunktionen, aber auch generell, dass er überhaupt da ist und wenn er da ist, dass es ihm gut geht und ich dann überlege, dass der Menschen privat gehört, und ich total dumm denke, dann können die doch machen, was sie wollen damit. Das stimmt wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, stimmt zum Glück nicht. Es gibt ja das Bundeswaldgesetz und das Landeswaldgesetz. Da sind bestimmte Regularien eingezogen, dass nicht jeder im Wald, sage ich mal, salopp wilde Sau spielen kann. Zum Beispiel, also das, was am meisten auffällt eigentlich dem Waldbesucher, ist, dass es Regelungen gibt, wie groß ich Kahlschläge überhaupt machen darf. Die müssen also meistens genehmigt werden und da gibt es dann Auflagen von Forstbehörden, wie da vorgegangen werden muss und darf. Das Wichtige dabei ist aber auch, egal wem der Wald gehört, in der Natur und Landschaft gibt es in Deutschland ein freies Betretungsrecht. Also ich muss mich jetzt nicht drum scheren, wem der Wald gehört. Ich kann da drinnen meine Erholung suchen und finden.
Wie besonders Deutsche die Erholung im Wald finden, das wollen wir gleich besprechen, denn da scheint es eine besondere Beziehung zu geben. Vorher machen wir aber eine musikalische Pause. So, und Ulrich, du darfst jetzt aussuchen, welches Lied wir hören.
Ich darf es aussuchen. Wir haben ja das Wetter irgendwie total übergangen.
Richtig!
Ich weiß nicht, ob wir das nachholen wollen, aber sag ich mal, die Wettereinleitungsmusik stilistisch habe ich auch was rausgesucht. Wir nehmen den Titel von Ruben González Siboney. Das kommt so ein bisschen musikalisch wenigstens in die Richtung und dann kannst du ja vielleicht noch einen Satz sagen dazu.
Mache ich hinterher. Applaus, Applaus, Applaus. Die ersten Gäste treffen ein. Das Essen ist bereit. Nein, wir machen natürlich auch ein kleines Frühstück, denn ihr hört hier den Kaffeesatz vom Container. Und wie Ulrich eben schon gesagt hat, ich habe das Wetter total vergessen. Aber ich glaube, das ist auch, weil alles heute anders ist und überhaupt. Und guckt einfach aus dem Fenster.
Es wird heute nicht anders, glaube ich.
Es wird heute bedeckt bleiben. Im Moment hier zumindest 16,2 Grad. Die Uhrzeit 8 geteilt durch 00. Es wird halt, glaube ich, noch ein paar Grad wärmer, aber nicht unbedingt viel. Aber ich habe mir sagen lassen, Richtung Wochenende, da wird es wieder sommerlich warm. Das alles ist aber Spekulation und wir könnten vielleicht überleiten, wenn es warm ist, ist es im Wald schön kühl oder irgendwie so ähnlich. Ich habe es vor der Musik
ja,
schon gesagt.
Ja, aber wir sitzen ja jetzt hier am Tisch und zwei von den Menschen, die am Tisch sitzen, nämlich Uta und ich, wegen uns könnte es so bleiben und es könnte auch Nieselregen einsetzen für ja. Wahrscheinlich einen Monat, oder? Siehst du genau
so. Das wird wahrscheinlich nicht reichen, ja, aber das ist immer so eine Sache.
Also über das Problem der Trockenheit, da werden wir wahrscheinlich nicht ganz drum rumkommen, auch noch zu sprechen in der nächsten Stunde. Das Morgenmagazin geht bis 9. Bevor wir aber dazu kommen und auch dann zum Steiger an sich, wo Uta Försterin ist, ich habe schon gesagt, die Deutschen und ihr Wald. Als ich das gesagt habe, fühlte ich mich irgendwie komisch. Das spricht sich komisch aus und ich habe komische Erinnerungen, aber so ist es wahrscheinlich nicht gemeint. Du hast ja ein Papier mitgebracht.
Genau, ja. Ich habe eine Zusammenfassung von dem Historiker Johannes Zechner. Der hat sich mit dem deutschen Wald als Denkmuster und Weltanschauung auseinandergesetzt. Das sind 7 Seiten, die werde ich jetzt vorlesen. Nee, die werde ich nicht vorlesen. Ich werde die nicht vorlesen, sondern kurz zusammenfassen. Es geht los, sage ich mal, mit den Deutschen und dem Wald, mit einem Italiener, nämlich mit Tacitus. Der hat ja dieses berühmte Buch Germania geschrieben. Und Germania hat er da drin beschrieben als durch seine Wälder grauenerregend. Weil einfach für jemand, der vom Mittelmeer kommt, der hat sich östlich des Rheins, wo Tacitus natürlich nie war, er hat sich alles erzählen lassen, der hat sich östlich des Rheins einfach nicht wohlfühlen können. Diese alten Schriften von Tacitus, die sind, sage ich mal, 100 vor Christus circa erschienen, die wurden dann im 15. Jahrhundert wiederentdeckt und sind, sag ich mal, so ein bisschen in das nationale Gedächtnis reingegangen. Im 19. Jahrhundert ging es dann los, dass die Natur des Waldes mit Nation und Deutschtum verknüpft wurde, schreibt Herr Johannes Zechner, habe ich zitiert. Zwar bedingt durch die napoleonischen Kriege, in denen sich Deutschland oder die deutschen Kleinstaaten von Napoleon und Frankreich einfach abgrenzen wollten und der deutsche Wald als Symbol entdeckt wurde, einfach um sich gegen das Liberté und Egalité abzugrenzen. Weiter dann im 19. Jahrhundert ging es mit der Waldanschauung nach der gescheiterten Revolution von 1848. Deutschland sollte ja eine Nation bilden, das war das Ziel der Revolution, ist gescheitert, die Kleinstaaterei ging weiter, aber der Wald wurde dadurch als Garant der Tradition gesehen und wurde ein Symbol kollektiver Zugehörigkeit, denn der Wald war ja überall in Deutschland, egal welcher Kleinstaat gerade halt irgendwo war, Wald war, gehörte dazu. Und dadurch kam diese Verbindung sehr stark zustande. Pervertiert wurde das Ganze dann im 20. Jahrhundert wer hätte es gedacht, von den Nazis. Die Nazis haben die politische Inanspruchnahme der Baumwelt auf die Spitze getrieben. In den deutschen Wald ist mehr oder weniger alles reinprojiziert wurde, was in die Ideologie zu passen hatte. Gleichzeitig wurde aber der Wald ohne Rücksicht auf Nachhaltigkeit zur Kriegsvorbereitung mehr oder weniger systematisch ausgeplündert. Das ist also eine totale Janusköpfigkeit, wie da der deutsche Wald behandelt wurde von den Nazis. Nach dem Krieg war der Wald dann erstmal wieder ein unpolitisch romantisches Idyll, wo man einfach Sachen vergessen konnte. Und erst in den 70er Jahren verschwamm dann dieses althergebrachte Naturbild des Waldes, weil die neue politische Umweltschutzbewegung sich ganz einfach andere Themen gesetzt hatte. Und die letzte Auswirkung, auf die ich jetzt nochmal kurz eingehen möchte, ist das sogenannte Waldsterben in den 80er Jahren, durch die Luftschadstoffe. Dieses Waldsterben konnte ja durch Luftreinhaltungsmaßnahmen unterschiedlichster Art dann abgewendet werden. Aber der Herr Zechner schreibt, dass die damals beschriebenen Schäden in keinem Verhältnis zu den emotionalen Appellen in Medien und Öffentlichkeit standen. Also das heißt, dieses klassische vorhandene Waldgefüge und diese Waldgesinnung, die in Deutschland irgendwie verwurzelt war, kam dann in dem Fall mal ausnahmsweise dem Walde sehr zugute, weil dieses Thema wirklich beherrschend war, obwohl die Dramatik nicht so überwältigend sich nicht als so überwältigend rausgestellt hat. Das heißt also, dieser Waldbezug in Deutschland lässt sich über mehrere Jahrhunderte unterschiedlich zurückverfolgen und begründen. Und in den Schlussbemerkungen von Herrn Zechner, da steht so ein sehr schöner Satz, den möchte ich jetzt doch mal vorlesen. Der ist so ein bisschen, möchte ich mal sagen, ich könnte mir vorstellen, dass Herr Zechner verschmitzt grinst, als er den geschrieben hat, weil der so zwar treffend, aber auch irgendwie staubtrocken ist. Und zwar: Bäume mögen zwar Vorlieben in puncto Boden- und Klimabedingungen haben, sie vertreten aber weder politische Meinungen, noch äußern sie nationale Präferenzen. Schön gesagt.
Darüber hatte ich mir bisher noch nie so Gedanken gemacht, was die Gesellschaft eigentlich für eine Beziehung zum Wald hat und dass sich das ja national offensichtlich oder regional unterscheidet auch.
Auf alle Fälle, ja, ja.
Vielleicht mal ganz kurz schon einen Schwenk zu machen. Uta, die Erfurterinnen und Erfurter und der Steiger, haben die eine Beziehung miteinander? Und wenn ja, welche?
Ja, die haben natürlich eine Beziehung zueinander. Und ich denke, die haben eine sehr gute. Und zwar, wenn du im Rathausfestsaal dir die Bilder anschaust, wo man auf die Stadt schaut, wo Bonifatius dargestellt ist, der die Erfurter missionierte. Das hat immer was mit Wald zu tun. Er ließ die dicken Eichen fällen. Mhm. Und die Erfurter haben den Steiger genutzt und haben vor vielen, vielen Jahren da ihr Vieh schon reingetrieben, haben das Brennholz genutzt, haben ihn übernutzt, haben dann unter verschiedensten Herrschaftsformen, so sage ich es jetzt mal, den Wandel wahrscheinlich auch begleitet, ne? Und nutzen ihn jetzt als Erholungsort, als Sportort, als Wanderort, als was auch immer. Und insofern ist die Beziehung schon sehr eng. Und sie sind immer sehr besorgt, wenn man etwas tut, was sie nicht zuordnen können, ne? Also wenn da etwas passiert, dann sind sie berechtigterweise natürlich auch hellwach. So sage ich das jetzt mal.
Du kriegst dann Anrufe.
Ich kriege dann Anrufe oder Nachfragen. Aber ich versuche die, indem ich vorher Zettel aufhänge, also solche Informations- Blättchen, die schon vorab so ein bisschen zu befriedigen. Also wenn der Mensch da hinkommt, dass er weiß, das hat jetzt seine Richtigkeit.
Und was ist das zum Beispiel?
Also, Holzeinschlag.
Ach so. Oh nein, warum werden jetzt die ganzen Bäume gefällt? Oder wie ist das?
Ja, genau. Genau. Alle dicken Bäume werden jetzt gerade gefällt. Und es wird keiner mehr übrig bleiben. Nein. Diese Besorgnis, die herrscht natürlich immer. Und im Nachgang sind die Leute immer sehr beruhigt, wenn man sagt, nein, schau mal, da waren wir im letzten Jahr und guck dir das mal an. Und hättest du das gedacht, dass wir da im vorigen Jahr gearbeitet haben? Und gibt es da jetzt noch dicke Bäume oder nicht? Lass uns schauen. Natürlich, es gibt noch dicke Bäume. Also das kann ich gut nachvollziehen. So ein Holzeinschlag sieht immer sehr, nicht schön aus mitunter.
Ja,
ne?
Irgendwie radikal.
Radikal und ein bisschen durcheinander. Es tut einem ein bisschen weh. Und das ist, wenn Bäume fallen da Tonnen an Gewicht zur Erde, da passiert natürlich auch was. Und das sieht im ersten Moment schon nicht ganz hübsch aus, aber im Laufe des Einschlages relativiert sich das dann. Also es wird ja auch wieder aufgeräumt danach.
Mir fallen jetzt währenddessen immer so Kleckerfragen zwischendurch ein. Ich denke dann immer, die kannst du später stellen. Das mache ich jetzt nicht. Ich frage die einfach jetzt, warum werden denn Bäume gefällt? Also werden die gefällt, damit wir Holz haben, um uns einen Tisch zu bauen? Oder ist das für so einen Wald auch wichtig, dass Bäume gefällt werden? Was man sich ja so erstmal nicht vorstellen kann, wenn die ja eigentlich noch weiterleben könnten.
Ja, wenn... Also du hast beides, ne? Also wir wollen Holz nutzen, wir brauchen es und dem Wald tut es gut. Der Wald würde auch ohne, das ist keine Frage. Also der würde da vor sich hin wachsen und da würden Bäume umfallen. Also so ein Urwald, der braucht uns nicht. Der Wald braucht uns natürlich nicht. Aber es ist natürlich auch toll, auf einem Holzstuhl zu sitzen oder ein Holzhaus zu bauen oder alte Balken in alten Gebäuden zu sehen. Also Holz ist ein toller, nachwachsender Rohstoff, brauche ich jetzt alles nicht erzählen. Also ein tolles Produkt. Und wenn ich das nutzen möchte, dann muss ich Bäume fällen. Und wenn du Radieschen säst und welche ernten möchtest, dann pikierst du die vorher auch oder du nimmst da welche raus, um da diese Knolle soll sich bilden, ne? Oder das Möhrchen soll tatsächlich zur Möhre werden. Das musst du eigentlich auch nicht. Du kannst es einfach wachsen lassen. Ne? Im nächsten Jahr blühen die Möhren und die Radieschen und es ist auch hübsch, aber du hast die nicht genutzt zwischendrin. Ne? Und so ähnlich muss man sich das im Wald vorstellen. Also du möchtest Holz nutzen und dafür musst du Bäume fällen und dafür möchtest du immer nutzbare Bäume auf der Fläche haben. Das heißt also, solche Kahlschläge, wie man sie früher praktizierte, die wollen wir und führen wir auch nicht mehr durch.
Also quasi an einer Stelle alle Bäume ab.
Alle Bäume wegmachen, das gibt es nicht mehr. Also zumindest bei Thüringenforst.
Ulrich, du hast es gerade schon angesprochen. Ich habe vergessen, wann es war, als der Wald in Gefahr war und die Medien und die Gesellschaft sich aufbäumte. Haha. Wir hätten auch noch eine kleine Rubrik Wortspiele und Redewendungen.
Okay. Eine ganze Sendung wert.
Ja, genau, ja.
Denn ich habe gerade nur so überlegt, irgendwie momentan scheint es ja auch so, als sei der Wald krass in Gefahr. Es hat viel gebrannt dieses Jahr schon gerade erst vor wenigen Tagen in Mecklenburg-Vorpommern irgendwie ewig große Fläche und auch lang und so. Dann lese ich andauernd von Borkenkäfern und von Schwammspinnerraupen. Das klingt ja irgendwie alles nicht so entspannt gerade.
Es ist einfach das Problem des fehlenden Wassers.
Also bei also auch bei den Raupen und den Käfern.
Und Klimawandel kommt dazu. Mhm. Also sag mal, letztes Jahr hat...
Von Schwammspinnerraupen.
Ja, also fehlendes Wasser. Dieses Jahr ist der Juni, glaube ich, schon wieder der All-Time-King der heißesten Junis, die je gemessen wurden. Und das ist einfach schön für Borkenkäfer. Wenn es warm ist, dann brüten die. Die Brut wird schnell reif, fliegt aus und dann gibt es womöglich mehrere Generationen pro Jahr. Und dadurch potenziert sich dann das Problem mit den Borkenkäfern. Und gerade die Fichte, die von Borkenkäfern sehr stark betroffen ist, auch Kiefer, die brauchen halt für die Abwehr des Borkenkäfers Wasser, damit sie Harz produzieren können. Ohne Wasser kein Harz, mit viel Wärme weniger Wasser, aber viel mehr Borkenkäfer. Das ist einfach so ein Kreislauf, der für die Fichte im Tod endet.
Und was macht der Käfer eigentlich? Der frisst sich in den Baum rein, oder?
Ja, der bohrt sich unter die Rinde, legt dort dann Brutkanäle an und diese Brutkanäle zerstören den Saftfluss des Baumes. Und dann ist er tot einfach. Also das Holz ist nach wie vor verwendbar natürlich. Der wird dann irgendwann mal trocken. Ich kann trockenes Holz auch noch verwenden. Es wird natürlich weniger wert sein dann, wenn ich es verkaufen möchte. Aber eine physikalische Holzschädigung passiert da eigentlich nicht. Uta, habe ich recht?
Es kommen dann noch im Zweifelsfall, wenn das Holz draußen liegt, natürlich auch holzzerstörende Insekten dazu. Das ist dann so eine Folgeerscheinung, ja. Das heißt also, eigentlich ist das Holz verwendbar, aber wenn es dann dort liegt, dann kommt der nächste Käfer und macht sich am Holz direkt zu schaffen. Und deshalb werden solche großen Holzpolter, wie wir sagen, die am Wegrand liegen, mitunter auch begiftet. Damit also die Folgeinsekten dann nicht dort reingehen und man das Holz dort eine Weile lagern kann.
Und um dann das Holz noch benutzen zu können oder damit sich dann diese anderen Insekten nicht weiter vermehren?
Ich möchte das Holz weiter nutzen können und möchte die anderen Insekten nicht haben.
Und das heißt, Borkenkäfer, das sind halt Tiere und die können sich gut vermehren, wenn es warm ist, und der Baum kann sich schlecht wehren, wenn er kein Wasser hat. Wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau, ja, genau so.
Und kann dann der Mensch irgendwas tun, oder was macht ihr dann als Försterinnen und Förster? Oder weiß nicht, wer dann eigentlich bestimmt, was zu tun sei?
Gut, sag mal, das geht jetzt, gar nichts machen? Das geht jetzt ziemlich weit schon in die Bestrebungen eigentlich aller Förster, sich für den Klimawandel fit zu machen. Und das heißt eigentlich, dass ich, wenn ich mit höheren Durchschnittstemperaturen und geringeren Jahresmittelniederschlägen rechnen muss, muss ich meine Baumarten, die ich anpflanze, die ich später mal ernten möchte in 100 oder 150 Jahren, da muss ich jetzt ganz gewaltig umsteuern. Also die Fichte, wo ich vorhin ja erzählt habe, dass sie irgendwie 40% Anteil an den Wäldern hat, dieser Anteil muss ich verringern. Aber es ist natürlich ja so, dass momentan auch unter anderem mal in der von dir erwähnten Hohen Schrecke Buchen absterben. Und das ist nochmal ein wesentlich schlimmeres Problem, weil die Buche ist eigentlich eine Hauptbaumart in Thüringen, die immer auf ihrem natürlichen Standort wächst. Und wenn also dieser natürliche Standort durch jetzt klimatische Umstände für die Buche unbewohnbar wird, dann ist es nochmal ein Problem auf einer ganz anderen Ebene, das da sich anbahnt.
Ja gut, es könnte einfach ein Zeichen davon sein, dass sich Klimazonen verschieben, oder?
Ja, genau, ja, ja. Und dann hat man natürlich auch die Baumarten, die halt bestimmte Ansprüche an Wasser und Temperatur haben, die müssen dann auch abwandern. Also das ist nochmal eine große Geschichte. Ich denke mal, das wird da ganz intensiv diskutiert. Uta, bei euch gerade.
Ja, also das ist etwas, was es so in der Form noch nicht gegeben hat, ja, dass wir relativ schnell jetzt umsteuern müssen, ne? Und dass wir in Größenordnung jetzt gerade eben vielleicht die Buche verlieren werden. Das klingt jetzt, das sagt sich so in einem Satz, und das ist richtig, also das ist verlieren werden, was heißt das eigentlich? Oder dass sie sich in einigen Teilen verabschiedet. Da hängen noch ganz viele andere Sätze dran, ne? Und man weiß noch nicht genau, wie man das organisiert, weil es das in der Form noch nicht gegeben hat. Also wenn ich jetzt bunte, gemischte Wälder habe und die Buche, wenn dort ein, zwei Buchen absterben, dann ist das kein Thema. Wenn aber wie vielleicht im Hainich, ne? Also ein Ort, wo ich natürlich auch sehr viele Leute hinlocke, in einigen Bereichen im Steiger, wenn dort massiv die Buche absterben würde, dann müsste ich diese Waldbereiche sperren im Zweifelsfall. Und auch nicht nur für heute und morgen, ne? Mhm. Weil die Buche, die ist ein Baum, der, wenn er trocken dasteht, sehr gefährlich wird, ne? Da kommen ganz, ganz schnell der Buchenprachtkäfer und diverse holzzersetzende Pilze. Und also der wird richtig gefährlich. Der ist nicht dafür gedacht, da eine Ewigkeit, im Gegensatz zur Eiche, die steht da manchmal trocken, 20 Jahre, mhm. da passiert
der
nichts.
Der macht das nicht so viel aus.
Die Gerbsäure da drin, die hält das irgendwie, die macht das haltbarer, so sage ich das jetzt mal. Aber die Buche, die fällt ganz schnell zusammen, die verliert die Äste, das ist richtig gefährlich. Und das ist nicht nur für die Leute, die da spazieren gehen, gefährlich, wir wissen nicht mal, wie wir die fällen sollen. Weil wenn die Bäume gefällt werden müssen, dann ist auch das gefährlich. Das muss ja ein Mensch machen. Mhm. Oder eine ganz, ganz große Maschine, ja, die das im Zweifelsfall tut. Also das ist auch richtig gefährlich für die Leute, die da arbeiten. Und das weiß man jetzt noch gar nicht so richtig, wie man damit umgeht in Größenordnung. Wenn es denn so dramatisch wird, wie ich, also im Steiger sieht das alles noch entspannt aus, so okay. sage ich es jetzt mal. Ne? Aber es gibt Bereiche, gerade im Raum Sondershausen.
Genau, das stand da, ja groß.
Das stand es groß in der Zeitung, ja, also, dass man da nicht weiß, wie man, also das wird noch so eine spannende.
Ja, ich habe auch gelesen und hier wird der Thüringen-Forst-Vorstand Volker Gebhardt zitiert, damit, dass alle bewährten Herangehensweisen angesichts des Ausmaßes dieser nicht absehbaren totalen Katastrophe nicht geeignet sind. Also er quasi auch ja. das bestätigt und sagt, und wir wissen nicht, was wir jetzt da tun sollen.
Ja, ja, so kann man das jetzt, so ist es. Hm. Und man wird jetzt wirklich entscheiden müssen und auch vor Ort gucken müssen, wie geht man wie damit um. Ne, wenn das in Größenordnungen ist, wird man sicherlich nicht umhinkommen, auch Waldbereiche erst einmal sperren zu müssen.
Und das liegt daran, dass es so wenig Wasser gibt? Also die vertrocknen? Oder warum sterben
Also die Buche leidet mit Sicherheit, so wie Ulrich gesagt hat, sehr massiv an der fehlenden Feuchtigkeit. Und wir hatten hier im Raum Erfurt bestimmt 200 Millimeter weniger Niederschlag im letzten Jahr als normal. Mhm. Und das Ganze haben wir schon mehrere Jahre, dass der durchschnittliche Niederschlag nicht gefallen ist. Und die Buche, die mag es feucht und auch ein bisschen kühl. Und das hatten wir jetzt so nicht. Mhm. Und jetzt ist sie eben etwas überanstrengt über diese länger andauernde Veränderung des Wetters, des Klimas. Das mag sie nicht. Und deshalb, so wie Ulrich gesagt hat, müssen wir schauen, dass wir die Wälder anders aufbauen. Die müssen anders zusammengesetzt sein. Und da haben wir hier im Steiger auch wieder verdammtes Glück, dass wir einen bunten, gemischten Wald haben, der dicke, dünne, alte, junge Bäume auf einer Fläche vereint und ganz viele Baumarten wachsen hier. Und das ist hier unser großes Glück. Aber das haben wir nicht überall. Ne? Also in gewissen Bereichen in Thüringen überwiegt eben die eine oder andere Baumart.
Wir kommen bestimmt nochmal auf das Thema zurück. Ich habe auch noch mir aufgeschrieben Waldbrand und dazu ganz viele Fragen. Aber wir wollen gleich vom Großen ins Kleine kommen, tatsächlich konkret über den Steiger sprechen. Vorher eine Musik und die kommt von Reinhard Grebe und befasst sich mit Thüringen. Und auch der Thüringer Wald spielt in diesem Lied eine große Rolle. Im Thüringer Wald, da essen sie noch Hunde. Stimmt das?
Das ist eine Suggestivfrage. Ich könnte jetzt eine böse Antwort geben, mache ich aber nicht.
Welche wäre das gewesen?
Nee, dass ich, sag ich mal, auf bestimmte Regionalküchen der Welt abhebe.
Okay, ja, nee, war Spaß. Wo waren wir vorher stehen geblieben? Ach so, bei den Buchen. Und wir wurden zwischendurch gefragt, beziehungsweise hat ein Gast schon gefragt, was stehen denn eigentlich im Steiger für Bäume am meisten rum? Uta, du hast es gerade schon quasi off-air verraten. Es sind die Eichen. Und dann hast du was erzählt von Preußen. Und da habe ich gedacht, hä, wie jetzt? Ja klar, der Wald ist alt. Was hat denn der schon so für Erfahrungen gemacht? Wie, weiß ich nicht.
Ja, um auf die Eichen und auf die Frage zurückzukommen. Also im Steiger gibt es sehr viel mehr Eichen, als hier natürlicherweise vorkommen würden. Und die Eichen, diese hohe Anzahl der Eichen, die verdanken wir den Preußen tatsächlich. Erfurt ist ja 1802 preußisch geworden. Und die haben, das siehst du wieder auf den Bildern im Rathaus, einen ziemlich übernutzten Wald vorgefunden. Die Leute haben damals ihr Vieh in den Wald getrieben, sogenannte Waldweide betrieben. Das heißt also, ihre Schafe, ihre Rinder, ihre Ziegen, ihre Schweine.
In den Wald, aber da ist doch gar nicht viel an.
Doch, in dem Wald. Im Wald, da wachsen Buchen mit Bucheckern. Da wachsen Eichen mit Eicheln. Da wächst alles Mögliche an Sträuchern und an das, was ich Esche, Ahorn, Linde. All diese Baumarten, die produzieren Naturverjüngung, ne? Also wenn die haben Samen, die Samen fallen auf die Erde, genau wie von den Eichen und Buchen, und das treibt wieder aus. Und das ist wunderbares Futter. Mhm. Und wenn du das in Größenordnungen tust, dann fressen die das alles zurück. Also wenn du Tiere in den Wald tust oder deine Schafe auf eine Wiese stellst mit Bäumen, dann werden die Schafe die Rinde abfressen. Dann werden die Bäume irgendwann absterben. Ne? Mhm. Also das hat man gemacht, und damit war der Wald übernutzt. Der war sehr licht. Man hat auch diese dazwischen wachsenden, also die Sträucher oder die Naturverjüngung, diese jungen Bäume, die nach oben wachsen, die bilden ja so eine zweite Schicht. Mhm. Das hat man als Brennholz genutzt. Das hat man also ganz bewusst als Brennholz genutzt, weil das war nicht dick. Das wuchs schnell nach, 20 Jahre, dann konnte man es fällen, und so ein paar dicke alte hat man stehen lassen als masttragende Bäume. Also sprich Bucheckern, Eichen, ne, die standen da so, dann fielen da die Eicheln runter, da trieb man die Schweine hin, dann fraßen die Eicheln, und diese mittleren Dimensionen, die konnte man gut für Brennholz nehmen, und man brauchte Brennholz in Größenordnung, ja. Und so ein Wald, der so licht war, das sieht man auch auf alten Bildern oftmals, so Stillleben, ne? Der Schäfer mit seiner Herde, großer Baum, lichter Wald, sieht ganz anders aus. Das haben die vorgefunden. Und das war optimal geeignet, um Eichen zu pflanzen. Eichen sind Lichtbaumarten. Und dann haben die Preußen mit ganz viel Fleiß und Ordnungssinn wahrscheinlich Eicheln gesät und gepflanzt. Und diese Eichen, die stehen jetzt noch im Steiger, und die haben wir ererbt, ja, und die können wir so nach und nach nutzen. Und deshalb gibt es hier sehr, sehr viele Eichen. Also das haben wir denen zu verdanken. Und die Baumarten dazwischen, das sind die hierher gehören. Esche, Ahorn, Linde, Hainbuche. Also diese bunte Mischung, die würde hier die Buche, ne, das würde die natürliche Waldvegetation ausmachen, mit der Eiche drin, aber nicht in dieser Größenordnung. Und das ist schon ein tolles Geschenk, was wir da einfach übernommen haben.
Nun hast du schon vorhin gesagt, als wir über so Probleme und die momentane Situation vom Wald allgemein gesprochen haben, dass es uns hier im Steiger noch relativ gut geht, also es irgendwie nicht ganz so schlimm ist mit der Trockenheit oder mit den Borkenkäfern oder weiß ich nicht was. Warum ist das denn so? Also wenn wir vorhin gehört haben, na gut, im Becken regnet es wenig, aber auch generell hier in der Gegend ist ja jetzt nicht so niederschlagsreich, wenn ich das richtig weiß. Warum ist denn der Steiger irgendwie geschützt, oder steht der so gut, dass der da mit Trockenheit gut umgehen kann, oder wieso ist das so?
Naja, so ein bisschen ist vielleicht tatsächlich die vorhandene Waldvegetation, haben wir mit der Glück. Und also wie ich vorhin schon sagte, also wir haben einen gemischten, strukturierten Wald, so wie wir ihn haben wollen. Ja, also dick, dünn, alt, jung und verschiedene Baumarten auf einer Fläche. Und und wahrscheinlich gibt es eben doch noch Bodenschichten, in denen irgendwelche Schichtwasserquellen nicht ganz versiegt sind, ja. Also der Steiger ist reich an Quellen, also Erfurt lebt ja vom Steigerwasser zum Teil. Und
was heißt das?
Naja, die Brunnen im Steiger, die versorgen mit die Stadt mit dem Wasser also die Fernwasserleitungen, die von der Ora und von der Schmalwassertalsperre und also aus dem Thüringer Wald kommen, die werden ja hier in dieser Mischanlage unweit vom Reitplatz. Dort wird das Steigerwasser mit dem Wasser der Fernwasserleitungen gemischt und wird hier nach Erfurt geleitet. Mhm, okay. Ne? Also insofern ist der Steiger natürlich schon wichtig, auch zur Wasserversorgung der Stadt. Und das heißt also, es gibt da wasserführende Schichten, die nicht versiegt sind bisher.
Diese Schichten, das findet man auch, wenn man im Wald spazieren geht, gibt es meistens auch immer irgendwelche feuchten Stellen, selbst wenn es schon wochenlang nicht mehr geregnet hat.
Ja, genau.
Da gibt es so ein paar Ecken, wo man halt vielleicht mal vorbeiläuft, die man sich vielleicht aus Zufall merkt. Und dann haben wir ja auch oben auf der Verebnung vom Steiger den Teufelssumpf und den ungeheuren Sumpf.
Ach tatsächlich, das nennt man richtig so und da ist es ist eher nass unten rum.
Genau, also gut, sag mal, wir gehen da hin und wieder zum Spazieren dran vorbei und gucken, wie viel Wasser noch drin ist. Das ist natürlich letztes Jahr wenig gewesen, dieses Jahr auch, aber allein, dass es solche Nassstellen gibt, das ist ein Zeichen dafür, dass, sag ich mal, von der Geologie her hier Schichten sind, die noch lange Wasser führen, wenn schon die Oberfläche ausgetrocknet ist.
Uta, du bist die Försterin des Steigers, das heißt, du kennst diesen Wald sehr gut. Wie lange bist du das denn schon und was heißt das eigentlich, Försterin zu sein? Was sind da deine Aufgaben?
Also im Steiger bin ich seit 2005. Muss man dazu sagen, ich bin, da muss man vielleicht jetzt nochmal zurückkommen auf dieses, wem gehört der Wald und wer ist wie wo zuständig. In Thüringen gibt es die sogenannten Einheitsforstämter. Das heißt, die Forstverwaltung betreut hoheitlich, also die guckt über alle Waldeigentumsformen hinweg und das macht die Forstverwaltung, ja. Und also über den Privatwald, über den Staatswald, über den Kommunalwald und ich bin sozusagen bei der Forstverwaltung schon seit 1993 angestellt und seit 2005 im Erfurter Steiger. Und der Erfurter Steiger, das heißt nicht Revier Steiger, sondern das heißt Revier Erfurt und ist eins von 11 Revieren, die es hier um Erfurt drumherum gibt. Also um Erfurt drumherum ist natürlich um im Großraum Erfurt, so sage ich es mal, das geht in Richtung Weimar, in Richtung Sömmerda, in Richtung Gotha und in Richtung Arnstadt, also umfasst also einen großen räumlichen Bereich, dem geschuldet, dass es hier weniger Wald gibt. Im Thüringer Wald sind die Forstämter komprimierter. Dort ist der Wald an einer Stelle und dann, aber ehe man hier diese entsprechende Hektarzahl zusammen hat, deshalb ist es so eine große räumliche Ausdehnung. Und das Revier Erfurt ist praktisch auf der Westseite der Stadt, zieht sich das entlang, geht bis in den Landkreis Gotha. Und umfasst also nicht nur den Steiger, sondern auch andere Bereiche von Nottleben über Ermstedt, Neudietendorf, Nesse-Apfelstedt. Also diese Gemeinden gehören damit dazu und eben auch der Steiger. Und der Steiger, auch wieder vorhin hatten wir es schon mal angesprochen, ist zu 90% Staatswald, gehört also uns allen, ist also unser aller Wald. Und den restlichen Anteil im Steiger, den der gehört der Stadt Erfurt, also auch wieder uns allen, wenn wir denn aus Erfurt sind. Und ein kleiner Anteil gehört privaten Eigentümern und einer der Kirchen- und Klosterkammer. Das ist auch eine Stiftung öffentlichen Rechts, die kirchlichen Besitz sozusagen verwaltet. Und was hat man da zu tun? Also
wenn ich mich an die Zahlen von vorhin erinnere, ne, mit dem doch relativ großen Teil des Privatbesitzes so generell auf den Wald, und das
hier
ist
nicht.
Hier nicht.
Genau.
Ist das eine bewusste Entscheidung von irgendwem mal gewesen oder ist das Zufall?
Da kann man jetzt wahrscheinlich richtig in die Geschichte das machen. Das übernimmt Ulrich jetzt.
Ulrich, erzähl doch mal. Damals.
Erzähl mal. Also als ich 1992 nach Erfurt kam, war das schon so.
Mensch.
Nee, also man muss da wirklich, das hat Uta richtig gesagt, tief in die Geschichte eintauchen.
Mach mal kurz bitte.
Nee, kann ich nicht, weil ich es einfach nicht hundertprozentig weiß. Die Wälder die jetzt Staatswald sind, gehörten früher irgendwelchen Landesherrschaften. Und wie das in Erfurt lief mit Preußen, Mainzer Zugehörigkeit oder so, weiß ich nicht. Also kann ich da jetzt ehrlich nicht sagen, aber ich mache stattdessen Musik.
Ach, wir machen jetzt Musik.
Genau,
das ist doch mal eine
um dieses Thema zu umspielen. Und ich hatte mir nämlich mal überlegt, was ich im Radio ganz selten bis nie höre, ist Marschmusik. Deswegen, ja, ich höre jetzt. Und es gibt ja sicherlich jedes Jahr, oder ich weiß es gar nicht, gibt es diesen CSU-Parteitag. Und wenn die da irgendwo hinmarschieren, dann spielen die ja immer den bayerischen. Deswegen, ja, ich höre jetzt. Defiliermarsch. Diesen bayerischen Defiliermarsch mal vorgenommen und ihn in seiner Kammermusik Nummer 5, Opus 36 verarbeitet. Wir hören jetzt eine Aufnahme aus dem Jahr 1927, wo Paul Hindemith tatsächlich selbst Bratsche spielt und das dänische, glaube ich, Rundfunkorchester. Und es wird der bayerische Defiliermarsch, ich denke, man kann ihn erkennen, aber er ist halt ein bisschen anders.
Und wir schreiten durch den Wald mit wehendem Gewand. Oder irgendwie so ähnlich, dachte ich gerade, bei der Musik könnte es gewesen sein.
Ja, aber ich fand die Musik toll. Also mich begeistert Paul Hindemith diese Interpretation des bayerischen Defiliermarsches.
Nee, ich fand es jetzt auch nicht so schlimm, als ich gedacht habe, als du von Marsch gesprochen hast.
Genau, das wollte ich damit erzeugen.
Du hast damit natürlich deine Unwissenheit umspielen wollen, was du erfolgreich getan hast. Aber eigentlich waren wir ja vorher noch bei der Frage, was eigentlich eine Försterin macht, beziehungsweise was du, Uta, im Steiger zu tun hast.
Ja, genau. Also, der Staatswald des Landes Thüringen, der wird von uns bewirtschaftet. Das heißt, wir arbeiten dort, wir sorgen uns um ihn, wir fällen Bäume, wir gucken, dass der nachwächst, wir verkaufen das Holz, wir weisen die Selbstwerber ein, wir gehen mit den Wanderern da durch, wir gehen dort zur Jagd, wir bauen dort Bänke, wir räumen dort den Müll weg, wir pflanzen neue Bäume nach, wir stellen Bocken, Käferfallen auf, wenn es denn sein muss, wir ja, alles, was dazugehört. Also wir bewirtschaften den und ich bin dafür zuständig, da zu schauen, was ist da zu machen. Da gibt es Waldarbeiter, da gibt es Unternehmer, die diverse Arbeiten ausführen. Und für all das, was da im Wald zu tun ist, da gucke ich drüber, dass das in meinem Bereich vonstatten geht.
Du hast es gerade schon angesprochen. Ein Thema ist auch der Müll. Also, was heißt, es ist ein Thema, offensichtlich zumindest für zwei Leute, die sich gemeldet hatten auf den Aufruf, ob sie Fragen zum Steiger haben im Vorfeld dieser Sendung. Und einer davon hat geschrieben, die Zustände im Steiger sind mehr als traurig. Mach dort immer mal wieder mit meiner Tochter sauber. Nahezu grotesk finde ich, dass man überall im Gebüsch Plastiktüten mit Hundekot findet, weil es keinen einzigen Mülleimer mehr gibt. Bänke sind kaputt, überall liegt Müll. Wenn die Stadt den Steiger urban machen möchte, sollte sie das zu ihren Einwohnern kommunizieren. Den letzten Satz habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber das mit dem Müll, wie würdest du das einschätzen? Läuft der Mensch einfach an den falschen Stellen rum? Oder also gibt es so, ich denke so, die Hauptwege sind vielleicht dreckiger als sonst?
Müll ist natürlich in so einer Stadt, in einem stadtnahen Wald immer ein Thema, leider. Wir haben uns im Einvernehmen mit der Stadt irgendwann darauf geeinigt, Papierkörbe abzubauen. Dazu muss man wissen, dass es mal einen Steigervertrag gab. Anfang der 90er Jahre hat das Land Thüringen und die Stadt Erfurt einen Vertrag abgeschlossen, wo man gesagt hat, wir kümmern uns gemeinsam um den Erfurter Steiger und die Stadt macht dies und jenes und wir stellen gemeinsam viele Bänke auf und da waren die Arbeiten verteilt. Und die 90er Jahre sind eine Weile her. Damals gab es ganz viele ABM-Maßnahmen, weiß nicht, wer sich daran erinnern kann. Und es gab auch eine Menge Geld. Und inzwischen ist das alles ganz anders. Und beide Seiten haben diesen Vertrag nie so ganz erfüllt und aber auch nicht aufgelöst. Und jetzt haben wir eine Unmenge an Bänken, hatten eine Unmenge an Papierkörben und haben uns dann geeinigt, damit also auch die Stadt davon weiß, dass wir, oder dass wir Bänke nicht mehr alle reparieren können, dass wir also nur an den Hauptwegen gewisse Sachen lassen und haben uns einvernehmlich geeinigt, die Papierkörbe größtenteils abzubauen, weil wir davon ausgehen, dass die Leute die Sachen mit in den Wald bringen, die auch wieder mit nach Hause nehmen können. Da kann man geteilter Meinung sein drüber, aber es ist halt so, im Wald muss irgendjemand die Papierkörbe auch leeren. Und wenn es 100 Papierkörbe sind, dann muss da jede Woche zweimal jemand hin. Da brauchst du ein Auto, da muss klar sein, wer den Müll übernimmt und wer das bezahlt. Und all diese Sachen, die muss man dabei eben auch bedenken, ne? Und jede aufgestellte Bank, die muss in Ordnung sein, theoretisch. Da muss oben drüber darf kein trockener Ast sein, die darf nicht umfallen. Also all das verursacht natürlich Kosten und ich brauche jemanden, der es macht. Inzwischen haben wir nicht mal mehr die Leute, die, also ne, es gibt nicht nur kein Geld, es gibt auch keine Leute oftmals. Das heißt also, wir haben also da einen Personalmangel auch und den hat die Stadt genauso wie wir. Und deshalb sind wir über jeden Waldbesucher dankbar, der seinen Krempel wieder mitnimmt. Mhm. Und diese. Das sollte eigentlich normal sein, aber ist es halt oftmals nicht. Und im Wald muss ich im Gegensatz zur Stadt auch kein Hundetütchen verwenden, weil ich kann den Hund also es ist natürlich alles, es wäre schön, wenn ich das Hundetütchen nehme und dann wieder mit nach Hause nehme, ne? Aber wir können ja nicht für die Hundeleute im Steiger jetzt auch noch speziell für die Papierkörbe aufstellen, also das sollte man dann einfach mitnehmen und oder man lässt seinen Hund da 5 Meter an einer längeren Leine halt reinlaufen und lässt es dort absetzen, das Häufchen, und dann ist es auch okay. Ne? Hm. Und dann verteilt sich das. Aber das natürlich liegen zu lassen, Taschentücher, ja, also weiße Papiertaschentücher, könnte man jetzt davon ausgehen, natürlich, die verrotten irgendwann. Aber es sieht nicht schön aus. Und warum macht man das? Ich verstehe es nicht. Also man nimmt das Taschentuch mit nach Hause und steckt es in die Hosentasche. Ne? Also sehr seltsam. Und ich sehe es nicht so, dass es chaotisch aussieht. Also so würde ich es auch nicht bewerten, weil das wäre auch ungerecht. Also so viele schlimme Menschen gibt es in Erfurt dann wieder doch nicht. Also
wenn du gesagt hast, dass es quasi viele Bänke und Papierkörbe gab und die dann quasi rückgebaut wurden aus Gründen, würdest du sagen, es hat sich, und du hast gesagt, du gehst davon aus, dass Leute ihr Müll wieder mitnehmen, also die meisten, hat sich da was verändert? Also hast du gemerkt, dass es danach quasi dann mehr Müll tatsächlich war oder war es nicht so?
Nein, es war nicht so. Wir hatten das befürchtet, wollten damit auch so ein bisschen vielleicht auch einen gewissen Druck erzeugen oder so eine Überlegung. Wenn es denn so gewesen wäre, dass da mehr Müll gelegen hätte, hätte man natürlich überlegen müssen, was tut man? Stellt man doch den ein oder anderen Menschen wieder ein? Braucht man doch mehr Personal? Auch auf städtischer Seite oder von städtischer Seite waren das Gedanken. Aber es war nicht so. Also der Müll hat sich nicht ab diesem Zeitpunkt verdreifacht oder vierfacht. Das war nicht so. Es gibt so Brennpunkte, sage ich mal, ne, die gerne aufgesucht werden, wo ich nicht weiß, ob man vielleicht doch einen Papierkorb hinstellen sollte. Die Sängerwiese ist so ein Punkt, ja. Oder der Reitplatz. Am Spielplatz stehen Mülleimer, aber der Spielplatz, der wird auch tatsächlich eher von der Stadt noch angefahren, weil der auch von der Stadt kontrolliert wird. Obwohl er auf Landeswaldfläche steht, das ist eine andere Vereinbarung. Also da bin ich immer zwiegespalten, ob man an der einen oder anderen Stelle nicht doch einen Papierkorb noch hinstellt. Aber wie gesagt, da hängen dann immer solche Folgearbeiten dran. Die müssen halt auch abgesichert werden.
Grundsätzlich ist aber richtig, was du sagst. Natürlich soll man seinen eigenen Dreck auch nach Möglichkeit wegräumen.
Also es ist fantastisch, wenn wir mit Kindern in den Wald gehen, ne? Wie schlau und wie wissbegierig und wie toll Kinder sind. Die würden es nie machen, ne? Also die sind gut konditioniert, die kommen wirklich in also in der Grundschule, ne? Diese Schüler, die sind oft so neugierig, so wissbegierig, die sagen, wie kann man das machen? Wie kann man Müll wegwerfen? So, ne? Die sind richtig, also da sieht man das, dass die Leute mit zunehmendem Alter teilweise nicht schlauer werden. Die vergessen so Sachen, die sie als Kind selbstverständlich erachtet haben oder die sie, was weiß ich, von wem gelernt haben, die vergessen sie mit zunehmendem Alter. Also manche Kinder, nicht alle. Und sind wach und sind entsetzt über die großen Menschen, die das tun. Das ist echt irre.
Sehr interessant, ja. Wo wir gerade es davon haben, wie Mensch sich im Wald bewegen sollte. Was gibt es denn irgendwie noch weiterhin? Also ich habe so gedacht, okay, Trockenheit, Waldbrände. Ich habe gelesen, es ist gar nicht so viel Brandstiftung oder menschliches Zutun zu den Bränden, die da entstanden sind, aber wahrscheinlich auch. Ne? Also gibt es da irgendwie Besonderheiten, wenn es trocken ist, wie ich mich im Wald verhalten sollte?
Naja, das ganz Einfache, das Rauchen, Glasscherben, ne, das sind ja alles so Sachen, die natürlich ganz schnell zu einem Feuer. Ja, hier laufen gerade die Raucher rum, aber hier ist es alles gut. Also Rauchen, Glasscherben, da kann natürlich auch... Also dieses Grillen im Wald ist ja sowieso auch nicht gestattet. Also solche unbedachten...
Das ist generell nie gestattet oder nur, wenn es so trocken ist?
Das ist auf Grillplätzen gestattet.
Ah, ja.
Im Steiger gibt es keine Grillplätze zum Beispiel. Leider ist das so. Du kriegst eine Genehmigung, wenn du die beantragst bei uns für gewisse Stellen, damit wir das wissen. Und dann darfst du, wenn keine Waldbrandwarnstufe ist, auch an der Stelle grillen, die sollte aber nicht mitten im Wald liegen, die muss einen gewissen Abstand zum Wald haben, also auf einer Wiese. Da wäre es möglich, auf dem Spielplatz wäre es möglich. Ne? Und also insofern ist es natürlich doch menschliches Tun, zum großen Teil. Mhm. Es wird natürlich auch einen Blitzeinschlag geben können und was gibt es noch an natürlichen Brandherden? Blitz?
Eigentlich so das Einzige, was mir jetzt einfällt. Die Scherben, die kommen natürlich nicht natürlich vor.
Genau.
Die werden irgendwo hingeworfen. Brandstiftung ist natürlich peinlicherweise ein großes Thema leider. Ja. Also das war jetzt ein Lipten, die Ursache offensichtlich. Aber das Verhalten des Einzelnen ist halt, sag ich mal, muss halt der Situation angepasst sein. Wenn ich im Juni jetzt im Steiger unterwegs war und es war so trocken und heiß, dann muss es ja irgendwie klar sein, ich mache jetzt hier nicht irgendwo ein Lagerfeuer, weil ich friere oder weil ich mir irgendwas braten will oder so. Da muss einfach, sagen wir mal, ein bisschen der gesunde Menschenverstand halt noch mit reinspielen dann.
Wir haben leider gar nicht mehr so viel Zeit, aber ich habe noch zwei wichtige Fragen über den Waldbrand. Du hast gerade schon gesagt, Waldbrandstufen gibt's. Wie gehen die nochmal? Und welche gab es letzte Woche hier im Steiger oder generell und ist die jetzt anders, weil es am Wochenende geregnet hat? Erstmal die zwei Fragen.
Also die Waldbrandwarnstufen, die kann man immer bei Thüringen, du willst wissen, ob im Raum Erfurt eine Waldbrandwarnstufe herrscht, dann kannst du auf die Thüringen-Forstseite gehen und dort wird die dir kundgetan.
Für Erfurt oder für ganz Thüringen?
Für den jeweiligen Bereich.
Ah ja, okay,
für den jeweiligen
schon kleinteiliger.
Bereich. Und die Waldbrandwarnstufe 1 ist also gering, ne? Das geht von 1 bis 5 und bei 5 herrscht also eine sehr hohe Gefahr. Und ich glaube, wir waren in Erfurt im Juni, hatten wir mal die 4 zwischenzeitlich, die 5 gab es meines Wissens nach nicht. In anderen Bereichen hat mit Sicherheit auch die 5 geherrscht und das ist natürlich auch immer ein bisschen, also die Vegetation. Wenn ich in einem Kiefernwald bin, dann ist vorhin, wir kommen immer wieder zurück, das Waldinnenklima, ne? In so einem Kiefernwald, in einem lichten Kiefernwald, ist das Waldinnenklima auch anders als in einem
Laubwald,
gemischten Laubwald. Mhm. Und also insofern, ihr müsst euren Container irgendwann mal in den Laubwald stellen. Das ist ganz, ganz schön, ne? Aus dieser Gluthitze rauszukommen oder reinzukommen in diesen Wald. Und ich weiß nicht, derzeit würde ich mal sagen, ich habe nicht geguckt heute früh. Sind wir bei der 2 vielleicht?
Also macht so ein 1, 2, 3 Tagesregen, wie jetzt am Wochenende, macht dann schon was.
Macht natürlich ganz viel aus.
Hm.
Ja.
Ich will unbedingt noch ein Lied spielen, Ulrich, und zwar nicht von deinem, sondern von meinem. Weil ich der Meinung bin, dass das, nein, nicht gegen deins, sondern für meins, weil das sehr gut ist.
Das heißt, aber könnte ich trotzdem so interpretieren?
Ach, so, ja, deine sind nicht sehr gut. Nein, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Aber eine Frage noch zu dem, wir schaffen das. Ich glaube, Herr Rose ist ja auch flexibel. Wir senden nämlich vom Container im Moment noch den Kaffeesatz gleich das Vormittagsmagazin. Wenn so ein Wald abgebrannt ist, wie jetzt zum Beispiel in Mecklenburg, was macht denn das mit dem Wald? Also wie lang ist der tot? Oder ist der überhaupt tot? Oder wann, also wenn man so diese schwarzen Flächen sieht?
Also ich war jetzt nicht in Mecklenburg, ich habe den nicht gesehen. Bei uns im Forstamt hat auch Wald gebrannt, in der Nähe von, also unweit von Arnstadt. Und da muss man schauen. Manchmal denkt man, da ist nichts, aber Wald regeneriert sich auch sehr schnell. Manchmal sind unten schon Baumarten da oder treiben wieder neu aus. Oder das kann man pauschal gar nicht sagen, ne? Und es gibt ja Baumarten in Nordamerika, weiß man das, die brauchen immer mal so ein Feuer. Das haben wir jetzt hier in der Form sicherlich nicht, aber da muss man, glaube ich, schauen, was gibt der Waldboden her, wie sah das da drunter aus, wie sehen die Nachbarbestände aus, was weißt du, wo das in Lübten da, wie das, ich war da noch gar nicht.
Nee, ich war nicht. Natürlich auch nicht in Lübten, aber grundsätzlich ist es so, die ganze Bodenstreu verbrennt, steht aber nach wie vor für das Pflanzenwachstum natürlich zur Verfügung. Mhm. Das heißt, es ist auch so ein gewisser Düngeschub. Ich brauche dann natürlich, wenn ich jetzt, sage ich mal, wenn die Kiefer gut fruchtifizieren würde, jetzt dieses Jahr in Lübten, hätte die auch Möglichkeit, dann nächstes Jahr da auszukeimen. Wenn natürlich die Feuchtigkeit stimmt und alles. Also da ist jetzt nicht Wüste für die nächsten 10 Jahre. Das wird im nächsten Frühjahr in Lübten grün sein, weil einfach im Boden selbst genügend Samen immer vorhanden sind, die dann eine Chance zum Austreiben haben. Und ob jede Kiefer abgestorben ist, wenn ein Bodenfeuer unten durchläuft und kein Kronenfeuer, das ist dann nochmal die nächste Frage.
Ah, ob's, ja.
Also es ist sehr differenziert. Ja. Es kommt darauf an, wie lang das Feuer an einer gewissen Stelle brennt, ob es in die Krone hochspringt, ob die ganze Streu verbrannt ist. Das kann man so, Ferndiagnose kann man das gar nicht sagen jetzt.
Okay, ich merke, dass wir unbedingt, also wir müssen entweder einfach noch eine zweite Sendung machen in genau dieser Konstellation oder irgendwie anders. Wir wollten auch noch über das Wipfelrauschen sprechen, haben wir überhaupt nicht gemacht. Uta, da kommst du einfach nochmal extra dafür bitte ins Radio, wenn du möchtest.
Ja, gerne.
Weil jetzt haben wir keine Zeit mehr. Das war das Morgenmagazin am 15. Juli. Es ist kurz vor 9. Ich habe schon gesagt, ein letztes Lied habe ich noch vorbereitet. Und ja, wir sagen jetzt tschüss an dieser Stelle. Ulrich, schön, dass du mitgemacht hast.
Ja, mir hat es super Spaß gemacht. Tschüss.
Vielen Dank, dass du da warst, Uta.
Ja, für so einen Förster ist das natürlich ganz, ganz schön, so am frühen Morgen hier in der Stadt an einem gedeckten Frühstückstisch. Das ist toll. Also ich komme gerne wieder.
Und wir hören jetzt zum Schluss The Fackhornisschen Orchestra mit dem Titel WALD, denn das sind die Buchstaben, die das Ding formen, über das wir jetzt die letzten 2 Stunden gesprochen haben. Vielen Dank und tschüss und jetzt gleich viel Vergnügen mit dem Vormittagsmagazin und Carsten.